Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, zu den Burggesprächen Season 3 mit Peter Kottosek. Ja, Bitcoin ist etwas, mit dem können wir uns täglich beschäftigen. Das können wir im ganz Kleinen verwenden, aber es hat auch eine Auswirkung auf die ganz große Welt, in der ohnehin Chaos herrscht, was das Geld betrifft. Und darüber spreche ich heute mit Peter Kottosek. Servus.
Servus, Nico.
Ich habe dir versprochen, mit langem Anlauf machen wir endlich die Folge über die ganz großen geopolitischen Spannungen zwischen den Amerikanern und den Europäern und den BRICS. Und das Lustige ist, du hast das in der letzten Folge schon durchscheinen lassen, wir sind uns da nicht ganz einer Meinung. Was sind so die Dinge, die du derzeit beobachtest?
Ja, wir sind vielleicht deswegen nicht einer Meinung, weil ich dir unterstelle natürlich nur, kannst das ja auch bestreiten gerne, dass du ein bisschen in der Hinsicht der Konservativere von uns beiden bist. Du denkst, das System, das jetzt die letzten 20, 30, 40 Jahre gelaufen ist, einfach linear weiter, während ich denke schon an eine gewisse Bruchsituation. Also dieses Phänomen BRICS ist ja relativ jung und neu, so wie heute halt der Bitcoin jung und neu noch immer ist. Und Dinge, die jung und neu sind, neigen dazu, irgendwie auszubrechen. Das muss nicht sein, das bin ich mir auch bewusst, es kann aber sein. Und mich interessiert dann immer diese Kipppunktsituation und die spüre ich irgendwie. Also das ist mir immer schon passiert und das ist auch teilweise eine Ursache, dass mir recht gut geht, weil ich solche Kippsituationen zeitgerecht zu spüren meine und dann damit zu spielen beginne. Ich meine, ich kann die Weltsituation nicht verändern, aber ich kann mein Leben hin optimieren auf die mögliche neue Weltsituation.
Der Grund, warum ich da vielleicht konservativ bin, ist der, dass es diese Story einfach schon so lange gibt, zurückgehend bis in die 60er Jahre, bis zu den Anfang vom Euro und auch der Euro an sich in meinen Augen immer das erfolgreichste Modell war, um vom Dollar loszukommen bisher. Aber in meinen Augen, was das betrifft, auch völlig gescheitert ist. Und bei den BRICS, also Russland, China, Brasilien, da sehe ich jetzt noch kein derartig kohärentes System, das in irgendeiner Form dieser Vorherrschaft vom Dollar, und darum geht es ja, ernsthaft gefährlich werden kann.
Ja, da habe ich ein bisschen das Problem mit deiner Argumentation, dass du da in Währung denkst und ich denke in Währungsdeckung. Es ist zu beobachten, dass BRICS wird ja wahrscheinlich ein Energiedeckungsgeld. Also das wird gedeckt durch Energie, durch Primärenergie, kann man fast sagen. Weil ja, wenn man schaut, egal ob man nimmt jetzt Solarenergie, wenn man nimmt fossile Energie und deren Umwandlung, aber was man auch durchaus nehmen kann, sagen gewisse neue Techniken wie Entsalzung und Versalzung von Wasser, wo man ja auch energetische Spiele, also Batterieeffekte erzeugen kann. Und da sind alle Länder jetzt interessanterweise im BRICS-Verband drinnen, die da über die größten Ressourcen verfügen. Das ist natürlich nicht etwas, was sofort anspringt, aber nachdem ich gelernt habe, aufgrund meines Zugang ist zum Kapitalmarkt, dass ja die Kapitalmarktplayer, die Großen, auch ähnlich denken wie ich und versuchen, auf etwas zu wetten, was noch gar nicht da ist, könnte sein, dass da sehr viel Wettgeld sozusagen dorthin fließt.
Also, welche Länder sind das jetzt, von
Naja,
denen du
das sind
sprichst?
hauptsächlich so Länder wie Brasilien, dann Saudi-Arabien, China natürlich, Russland vor allem. Wobei im Russland vielleicht zwar im Hintergrund Fäden ziehen kann, aber nicht eigentlich nach meiner Wahrnehmung nicht der Hauptplayer sein wird. Da habe ich eher den Verdacht, dass das China sein wird.
Auch von seiner Größe her natürlich und von
Ja, und
seinen
von seiner
Ansprüchen.
technologischen Entwicklung. Mir fällt zum Beispiel auf, dass fast alles, was jetzt neu über mich sozusagen hereinbricht an Nachrichten, was so Quantenphysik ist und diese dazu zusammenhängenden unscharfen Logiken, dass das fast immer von zumindest chinesisch benannten Menschen veröffentlicht wird. Und ich unterstelle, dass ein Chinese, auch wenn er in Amerika lebt, immer noch ein bisschen Chinese ist und dadurch auch mit eigenen Leuten kommuniziert. Also das heißt, dort baut sich ein kollektiver Wissensstand an, der etwas aus der Kultur heraus anders ist als der europäische.
Jetzt hast du gesagt, eine Währungsdeckung durch Energie, aber am Ende des Tages ist ja das, was wir heute haben, der Petrodollar, also die Idee, dass du den Dollar brauchst, um damit die wichtigsten Rohstoffe zu kaufen, Öl, das ist ja auch durch Energie gedeckt.
Ja, aber das ist Energiebewegung. Mhm. Ich meine ja Energiehaltung. Also Öl in der Erde zum Beispiel ist als Währungsdeckung anders zu sehen als Öl in Schiffen. Mhm. Wenn einmal Öl in Transportschiffen ist, kann man Schiffe abschießen, man kann sie behindern, das ist dann wettet man ja auf die Logistikkette und nicht auf die Sache. Also mein Verdacht ist, dass auch dort jetzt eine gewisse Mangelsituation eintreten wird, weil ja zum Beispiel Europa jetzt sich von fast allen Primärenergien abschneidet und muss sie über Winkelzüge erst wieder kaufen, weil sie offiziell ja angeblich nicht mehr bei denen, wo es herkommt, kaufen. Mhm. Das ist so, wie wenn du nicht mehr nahe beim Bauern bist. In der Lebensmittel haben wir genau in Europa den umgekehrten Trend. Da schreit jeder, wir müssen näher wieder zum Bauern und näher wieder zum Erzeuger und nicht so viele Zwischenhändler dazwischen haben. Während im Energiebereich haben wir direkt beim Bauern sozusagen gekauft. Jetzt mögen wir aus irgendwelchen politischen Gründen den Bauern eben nicht und gehen eben zum Zwischenhändler, der das umschmückt, neu verpackt und in einem neuen Setting verkauft. Und dieser Trend ist meiner Meinung nach unübersehbar. Weil jede Woche werden wieder Restriktionen gegen den Iran neu ausverhandelt. Es geht jede Woche und ich habe noch nie gehört, dass irgendwo Sanktionen aufgehoben werden. Es kommen nur immer neue dazu. Also irgendwann darf man ja bei niemandem mehr was kaufen, außer bei den Amerikanern anscheinend. Und die wissen das natürlich auch und die sind sehr kapitalmarkterfahren. Und die werden sich das zunutze machen.
Was genau werden sie sich zunutze machen?
Dass ja, die spielen ja auch
mit die Sanktionen und so weiter.
Die werden sich auch BRICS zunutze machen. Das ist ja nur eine Frage der Zeit, dass diese Player, man schließlich redet ja ein Larry Fink auch mit dem Xi Jinping, also wieder später werden sie über drei Ecken auch wieder mit Putin reden, also wenn es ihn überhaupt noch gibt, aber diese Leute, das sind ja die Personen, sind ja unerheblich, es geht ja ums Game.
Glaubst du, dass wir da eine Art neues Währungssystem sehen werden?
Ein konkurrierendes zusätzliches. Mhm. Da sage ich das Gleiche, was ich bei Bitcoin sage. Bitcoin wird den Dollar nicht ersetzen, sondern ergänzen und wird eine bestimmte Nische besetzen.
Aber und dann zusätzlich zum Bitcoin kommt noch was von den BRICS, meinst du?
Ja, und da könnte sich ja eine der beiden Seiten dann des Bitcoins als Werkzeug bedienen. Das ist meine Verdachtslage.
Aber werden das nicht eher wieder die Amerikaner sein?
Sie werden die Ersten sein. Vermutlich werden die sicher die Ersten sein. Aber ob sie on the long run die Sieger sein, wird es nicht heraus.
Kennst du die Theorie von, ich glaube, Mark Goodwin ist sein Name, vom Bitcoin-Dollar? Das ist die Idee, den Dollar im 21. Jahrhundert so aufzusetzen wie im 20. auf Basis des wichtigsten Rohstoffs, sodass der wichtigste Rohstoff Bitcoin sein wird. Was ist damit gemeint? Ist, dass du quasi alle oder fast alle Schnittstellen zwischen Fiat und Bitcoin kontrollierst und sagst, na gut, ihr könnt Bitcoin machen, so viel ihr wollt, aber ihr müsst zum rein rausgehen ins Fiat-System fast immer über den Dollar oder über Stablecoins gehen. Ich finde das sehr faszinierend, weil wir haben schon
das läuft nach meiner Meinung ja eh. Aber die Frage ist ja nur, wer bringt es wirklich gut zusammen, dass das die Leute auch mögen. Und da ist das Game eben noch nicht gelaufen, weil die Weltbevölkerung ja offenbar jetzt in Lager zerfällt.
Und da ist halt mein Argument, und das ist dann in dem Fall gar nicht konservativ, weil es ja wieder auf Bitcoin geht, ist, das, was schon läuft, hat bessere Chancen,
noch einige Zeit weiterzulaufen, aber nicht auf ewig.
Nicht auf ewig, aber wenn du gesagt hast, es läuft ja schon mit dem Dollar, das stimmt ja, ja auch. Wir haben die, alle Stablecoins sind auf Dollar. Tether ist unter den 30 Top-Haltern von US-Staatsanleihen. Die Amerikaner brauchen auch jemanden, der ihnen die Staatsanleihen abkauft. Du hast in den USA eine Bitcoin-freundliche Gesetzgebung, Regulatorik. Du hast mit ETFs und BlackRock ein Backup. Du hast Mining. Während wir hier sitzen, habe ich wieder gehört, in Norwegen wollen sie jetzt Bitcoin-Mining verbieten. Warum? Weil sie es nicht verstanden haben. Sie könnten, Norwegen wäre großartig für Bitcoin-Mining, aber mein Gott, kann man auch nichts machen.
Ja, zum Beispiel Norwegen ist ja fast schon im Verdacht, eher zum BRICS zu zählen, früher oder später, auch wenn sie dann im Dollar abrechnen. Mir geht es ja auch nicht so sehr, wer rechnet jetzt in was ab, sondern wer generiert Geld. Und Geld wird ja, wie du weißt, über Schulden generiert und über Erzeugung generiert. Derzeit wird ja mehr Geld über Schulden generiert, indem man die Zukunft immer mehr einpreist und immer weniger sozusagen Geld aus der Urerzeugung und für Verbrauchsgüter erzeugt. Und das, da kann es schon eine Kippe wieder zurückgeben. Und dann haben wir, so wie man es jetzt beim Bitcoin beobachten kann, dass von einem ETF Geld abfließt und bei den anderen zufließt, kann das da auch sein, dass von den sozusagen von den Verbrauchswerten, also wie Energie wird ja immer verbraucht. Man kann Energie sehr schlecht speichern, Energie muss man verbrauchen.
Ja, oder umwandeln.
Vor allem, wenn man je stärker mal ins Elektrische geht überhaupt das Speichern immer schwieriger. Und da muss immer die Energie dann da sein, wenn man sie braucht. Und das heißt, da werden dann die bevorzugt, die in der Erzeugungskette weiterhin, die ja jetzt die Benachteiligten waren. Das ist ja bei den Bauern auch so. Der Bauer verdient eigentlich an seinem Korn nur am wenigsten. Am meisten verdient dann der Zwischenhandel und am allermeisten verdient der Staat, weil ja der am Schluss die Mehrwertsteuer dann drauflegt. Die ist dann meistens höher, als der Bauer überhaupt kriegt. Und bei den Erdölproduzierenden ist das auch so. Die werden sich das nicht ewig gefallen lassen. Sie werden es aber nicht durchsetzen können, weil sie dazu ja den Konsumenten aushungern müssen in irgendeiner Form. Und bei der Energie läuft das ja schon. Wenn man beobachtet, in Deutschland gibt es schon eine erste Stadt, die schon angedroht hat, sie wird ihr Gas nicht schließen, weil sie das Gas nicht kriegen, was sie brauchen, ne? Weil es zu teuer ist. Das heißt, alle Gas, du musst dann alle so überlegen, ob sie eine andere Energieform wählen.
Meinst du jetzt Oranienburg mit dem Strom oder ist das schon wieder was anderes?
Nein, Augsburg ist das, glaube ich, die schon angekündigt haben, sie werden das Gasnetz nicht mehr weiter ausbauen. Oder.
Aber das ist ein guter Punkt, Gas.
Oranienburg ist, glaube ich, eher mit Strom.
Ja, ja gut, die Energieprobleme deutscher Städte, das ist ein eigener Podcast.
Das selber, nicht? Und das wird weltweit auch im Großen auch so laufen.
Aber Norwegen hat ja zum Beispiel von der Abschottung zwischen dem Westen und Russland enorm profitiert, weil Norwegen ist jetzt einer der wichtigsten oder deutlich wichtiger als vorher Lieferant von Westeuropa, wenn es um Gas und um Öl geht, vor allem um Gas.
Norwegen hat ein Luxusproblem. Die können sich jetzt nach Geschmack aussuchen, ob sie über ihren berühmten Staatsfonds eher mit Geld spekulieren. Da werden sie natürlich mit der Spekulationswährung Nummer 1 arbeiten, dem Dollar. Ob sie jetzt mit Rohstoffen spekulieren und immer dort einspringen, wo die anderen nicht hin können oder dürfen. Norwegen hat mehrere Optionen. Die sind momentan, gehören die zu den bevorzugtesten, weil die können sogar meiner Meinung, wenn sie es geschickt machen, zwischen BRICS und Werte Westen oder wie immer man das dann tauft, hin und her schalten.
Ja, was die Europäer ja durchaus auch versuchen oder zumindest gerne versuchen würden.
Ja, aber die haben keine Ressourcen, die haben ja nur die Verschuldungsfähigkeit aufgrund ihrer langen Tradition. Ja. Weil wir nicht so ganz verschuldet sind wie die Amerikaner.
Aber auf die Vorstellung zu sagen, okay, die Zukunft des Weltfinanzsystems liegt in China, sage ich jetzt trotzdem, okay. Du hast dort eine Diktatur, du hast keinen Rechtsstaat, der vergleichbar ist mit Amerika. Du hast keine Kapitalmärkte, die vergleichbar sind mit Amerika. Du hast eine Währung, die durch abgeschottet ist und auch durch Kapitalverkehrskontrollen behindert wird. Und am Ende des Tages ist auf jedem Geldschein noch Mao drauf, was ich jetzt auch nicht wirklich vertrauenserweckend finde.
Der Geldschein gibt es ja dann eh keinen mehr.
Also verstehst du meine Argumente?
Ich verstehe deine Argumente. Und ich bin ja nicht verblüfft, dass du vertrittst ja die Mehrheitsmeinung eigentlich. Ich habe ja eine ausgesprochene Minderheitsmeinung. Aber nachdem ich ja immer eigentlich ein Spekulant bin, muss ich ja fast auf der Minderheit sein. Weil wenn du die Mehrheit nachläufst, dann kannst du dort gerade noch mitlaufen. Aber nach dem Cantillon-Prinzip bist du in der Nahrungskette so weit hinten, dass die alle anderen schon den Speck weggegessen haben. Wenn du aber gegen einen Trend spekulierst, hast du die Chance, überproportional einzusteigen. Du musst nur dann aufpassen, dass du nicht völlig aufs falsche Pferd sitzt und das völlig absäuft. Aber ich glaube, niemand glaubt mir, dass China völlig absäuft und wieder zurückfällt auf den Status, wo es waren nach der Opiumkrise.
Also es gibt, wenn du die Chinesen haben eine lange Geschichte, sich extrem gegenseitig abzuschlachten. Ich glaube, unter den 20 blutigsten Ereignissen der Menschheitsgeschichte sind, glaube ich, 10 in China passiert. Und ihre Demografie, also ihr Bevölkerungsbild, ist katastrophal. Also durch die Ein-Kind-Politik haben sie, glaube ich, bis 2060 wird sich die Bevölkerungszahl halbieren in China, was nicht sehr positiv ist, was die Wirtschaftsentwicklung
ist. Ja, das ist schon richtig, aber trotzdem noch. Denn sie haben inzwischen ein ungeheures Volumen an Warengenerierung aufgebaut.
Okay, ja, industriell, ja.
Das sie aber noch nicht umsetzen konnten in Spekulationsgenerierung. Und da haben sie einen Nachholbedarf, der sicher, da sind wir ja auch wieder, du denkst jetzt schon wieder in Jahrhunderten fast, ich denke ja nur in die nächsten 5, 6 Jahre. Und da ist jetzt der Trend, also der Trend ist ja Friend oder ja Gegner, nicht? Wenn ich glaube, sozusagen, dass man trendmäßig, vor allem aus der Perspektive eines Bitcoiners sagt, die haben dieses Phänomen noch nicht wirklich genutzt. Die beginnen es gerade mit dem Hongkong-Trick. Es könnte sein, dass die das so anlegen, dass du das dann gar nicht als China einstufst, sondern da sagt man, ja, dann Platz Hongkong hat sich sensationell entwickelt. Gut, ist mir auch recht. Aber dort ist dann BRICS-Geld hauptsächlich angelagert und nicht neu generiertes Fettgeld. Um das geht's nicht, weil das sind dann, irgendwann müssen die ja trotzdem wieder Dollar nehmen für irgendwas und mit dem wissen sie dann nichts anzufangen, die schaufeln es dann irgendwie nach Hongkong und spielen dort einfach herum. Daher beginne ich langsam einen Wissensstand aufzubauen, wie kann man mit Hongkonger Werten im Portfolio herumspielen. Ich habe ja noch keinen einzigen Hongkong-basierten Wert im Portfolio. Daher fokussiere ich mich halt ein bisschen auf diese Welt, dass du jetzt vielleicht ein bisschen aus meiner Sicht missverstehst, wie wenn ich ein China-Fan wäre.
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Ich bewundere diese alte Kultur von China, die also nicht so linear ist wie die europäische, weil ich ja schon bereits Quantianer bin und die sind da näher, die können mit dem wahrscheinlich gefühlsmäßig etwas besser umgehen als wir. Das muss aber nicht zum Guten für uns alle sein, das will ich ja nicht behaupten damit.
Also ich glaube, diese Dinge mit einem Lagerdenken zu verbinden, ist glaube ich total, also wenn wir etwas noch haben in Europa und in Österreich, dann dass wir da relativ neutral dem Ganzen gegenüberstehen können, weil wir nicht wirklich aufgrund unserer, sage ich einmal, eigenen Unfähigkeit auch da gar nicht mitspielen.
So. Ja, aber wir haben sogar auch das Luxusproblem, wenn zum Beispiel ich in Hongkong beobachte, wird das gar niemand wahrnehmen,
genau,
weil wir so unbedeutend sind. Und das empfinde ja ich als Asset. Nicht? Also die Unsichtbarkeit kann ja auch ein Asset sein. Das weiß man aus allen Märchen.
Amerika baut aber viel stärker auf Bitcoin als Europa und auch offiziell als China.
Viel lautstärker, sagen wir mal so.
Also ich sehe dort einfach eine Infrastruktur.
Wenn du natürlich immer Europa als Europa siehst, dann machst du immer eine Querschnittsbetrachtung. Ja. Nicht? Und die muss dann nicht so besonders aufregend sein, weil sich zum Beispiel halt das, was die Tschechen vorpreschen, vielleicht halt dann andere, wieder die Franzosen halt nachhinken oder die Spanier. Aber in Summe ist Europa nicht am Siegertrip derzeit, ja, nach meiner Wahrnehmung.
Aber China und Bitcoin, kann das überhaupt funktionieren?
Natürlich.
Aber wie? Weil China hast du. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine kommunistische Partei in China, die dort alle Zügel in der Hand hält, ihrer Bevölkerung die Freiheit von Bitcoin geben
wir
möchte.
Wir sind wieder bei einer berühmten Drittel-Theorie.
Ja, ja, sehr gut.
China wird vermutlich nicht der große Player sein beim Bitcoin als Zahlungsmittel. Ja. Der wird eher ein großer Player sein bei der Bitcoin als Reservehaltung.
Aber auf staatlicher Ebene oder auch bei den Menschen?
Naja, der Staat besteht ja auch aus Menschen. Das heißt, der Staat definiert dann, wer den Kuchen hat. Und dann haben halt fünf chinesische Oligarchen, so wie halt in Amerika, die paar großmächtigen Menschen, die Hand auf sehr viel Kohle. Das läuft ja, genau das sickert ja gerade durch mit dem Experiment, also soweit ich das überhaupt aus meinen Quellen beobachten kann, ist ja dieses Hongkong-Experiment ganz genauso. Der normale Chinese ist ausgeschlossen, ja, zu spekulieren. Der muss sich eines Mittelsmannes, der natürlich auch Chinese sein wird, bedienen. Und dann gibt es halt einen chinesischen Larry Fink, den werden wir vielleicht alle nicht kennen, weil die Partei sagt, du darfst nicht so viel in der Öffentlichkeit sein wie dieser amerikanische Larry Fink. Aber du darfst dieselben Summen bewegen. Aber du magst sie als dritter Sekretär der Partei. Das ist dein Titel. Das ist ja der Trick von denen. Das ist, wir machen vielleicht auch manchmal einen Denkfehler. Natürlich, die Mechanismen sind nicht so viel anders in China wie überall anders.
Es klingt nicht unähnlich dem, was tatsächlich in den Staaten in Osteuropa unter den Sowjets passiert ist, wo die Bevölkerung selbst unter extrem starker Kontrolle gehalten wurde. Aber eine Elite durfte natürlich auch mit dem Westen Handel treiben und vor allem sich im Westen verschulden, Geld aus dem Westen ins Land schaffen.
Ja. Und das haben zum Beispiel die ostdeutschen Oligarchen, auch teilweise die ungarischen kommunistischen Oligarchen und heute noch die koreanischen Oligarchen immer sehr geschickt gekonnt. Und die haben auch immer im Westen Ansprechpartner gehabt, um dort das Geld sozusagen zu reinigen. Also, es gibt ja dann immer auch im Westen Mitspieler, die dieses Geld, ich erinnere, wir hatten auch in Österreich sehr viel russisches Geld in sehr angesehenen österreichischen Firmen.
Ich weiß nicht, wovon du sprichst, ich muss natürlich dieses Interview beenden.
Das wird jetzt natürlich tabuisiert, das ist schon klar, vor allem von den Betroffenen, das ist ja irgendwie peinlich momentan.
Ja, ja, logisch, ja.
Aber den herausgezogenen Gewinn werden sie nicht verschenken.
Der ist ihnen auch nicht peinlich.
Der ist ihnen weniger
peinlich. Aber hat nicht China aufgrund dieser Struktur auch einfach technologische Nachteile, weil ja Bitcoin nicht nur ein Asset ist, sondern auch eine Technologie, an der man aktiv auch arbeiten muss, wo man Firmen aufbauen muss. Und das kann man in einem kapitalistischen Land wie Amerika sehr gut, während das in China eben nicht der Fall sein wird.
Ende am Schluss, wie viel Container mit wie viel Chips hast du wo stehen neben einer Stromquelle?
Beim Mining.
Nicht nur beim Mining, der Miner macht ja nicht nur das Mining, der verwaltet ja auch mehr oder weniger die Blockchain.
Aber du brauchst ja noch eine Infrastruktur rund um Bitcoin, die über das hinausgeht, an der wir ja auch schon basteln.
Ja, also schon, das ist aber was anderes. Wir kommen jetzt ein bisschen so in eine Art Lagerdiskussion.
Nein.
Ich stehe jetzt da, wie wenn ich der große China-Anwalt wäre.
Nein, ich versuche nur zu verstehen.
Ich würde sagen, es wird immer stärker, weil ja diese Computerbauer, also ich denke ja schon ein bisschen weiter, wie du weißt, auch da muss ich mit mir aufpassen, weil dass ich da nicht mich schon wieder um Kopf und Kragen rede. Ich behaupte ja, dass die Quantenmechanik, nicht die Quantenphysik in diesem Sinne, weil dann hat man schon das Problem, dass alle Physiker wieder mitreden wollen, aber da gibt es ja einen mathematischen Hintergrund und der ist auffällig ähnlich dem Proof-of-Work-Verfahren im Bitcoin. Das ist auch ein, da werden auch, wird auch furchtbar viel Zahlen geschaufelt und erst am Schluss dann drückt irgendwer auf den Knopf und sagt, so und jetzt will ich das Ergebnis sehen. Das ist diese Schrödingers Katzengeschichte oder der Zusammenbruch der Schrödinger-Welle, die Dekohärenz-Situation. Und das ist immer dann, wenn eine konkrete Transaktion gestartet wird. Also wenn irgendwer in China, Parteisäger, wäre immer völlig wurscht, auf den Knopf drückt und morgen läuft das los in Hongkong, dann beginnt erst diese selbstorganisierende Mechanik des Marktes. Wo ich auch wieder sage, da darf man nicht immer Massenmarkt dann denken dahinter, sondern da muss man Market Maker dahinter denken.
Und deswegen glaubst
das
du,
dass... Das ist immer eine kleine Zahl.
Und du glaubst, und du, weil es immer eine kleine Zahl ist, bist du der Meinung, dass China quasi an dem auch teilnehmen kann, wenn sie wollen?
Natürlich.
Trotz einer engeren...
Ich glaube, die nehmen schon viel mehr teil, als wir überhaupt wahrnehmen.
Welche Rolle spielt die ganze Taiwan-Geschichte, vor allem, weil ja in Taiwan auch die Chip-Industrie zu Hause ist?
Naja, die spielt insofern eine Rolle, das hat Taiwan jetzt mehr oder weniger in der Hand. Die können durch eine dumme Streitpolitik einfach sich selbst vernichten, indem sie halt dauernd auf der falschen Lagerseite sind und halt Fehleinschätzungen der Hilfe machen. Das kann man jetzt ja in der Ukraine beobachten. Nicht, wenn ich sage, Selenskyj als Spekulant hat sich insofern spekuliert, dass man ihm zwar sehr viel versprochen hat, aber es leider nicht gehalten hat. Jetzt muss er mit der Situation irgendwie fertig werden, dass das halt so ist, wie es ist.
Der Westen braucht aber Taiwan aufgrund...
Der Westen braucht nicht Taiwan, der Westen braucht Chips.
Ja, fair enough, ja, okay.
Okay, also wenn es den Chinesen gelingt, die taiwanischen Chip aus Thailand herauszuschälen und sie exterritorial wie Hongkong zu sich zu holen, dann haben die Hand auf die Chips und nicht mehr die Leute, die jetzt die Hand drauf haben, weil sie halt dort das Kapital haben. Man kann ja dieses Sanktionsspiel verkehrt rum auch spielen. Aber alle Westler, glaube ich, immer nur sie können Sanktionen machen. Die anderen werden natürlich nicht damit so angeben wie der Westen, sondern sie machen das heimlich. Die Inder zum Beispiel, von denen hörst und siehst nichts, aber die haben längst auch schon... sind schon Profiteure davon. Nicht? Weil Indien ist jetzt einer der stärkst wachsenden Märkte, wo es um Ölraffinerie geht. Die bauen eine Raffinerie nach der anderen.
Weil das russische Öl dorthin geht.
Weil das russische Öl dort verarbeitet wird und dann als chinesischer Sprit einfach verkauft wird, als indischer Sprit überall verkauft wird. Und auch wir Österreicher machen das in kleinen Nischen auch. Wir machen ja auch gewisse Dinge, wo wir darauf stolz sind. Und wenn es nur Skifahren wäre, tun wir alle die Welt beliefern und haben dann eine relativ monopolähnliche Situation. Wenn wir es dumm spielen, verlieren wir es wieder.
Was die Chips betrifft, gibt es ja auch einen Streit tatsächlich dann zwischen Europa und China, weil in Holland ist eine Firma, die über Chips verfügt oder über die Herstellungskapazitäten für Chips der nächsten Generation verfügt, die wir uns bis jetzt weigern, auch nach China auszuliefern.
Ja, das mag schon sein, das sind aber vorübergehende Monopolsituationen. Nicht? Wenn dann das Know-how hinausgesickert ist. Ich meine, zum Beispiel, das kann man jetzt ja gerade an dem Iran-Konflikt feststellen. Nicht? Man hat bis jetzt geglaubt, na, der Iran, das ist halt so ein Ölstaat und die sind da irgendwie mit ihrer Religion mehr beschäftigt wie mit sonst was. Haben also aber vergessen, dass die eigentlich eine Menge Technologie aufgebaut haben und das macht jetzt Israel große Schwierigkeiten. Nicht? Weil die also und dieser ganze Vorwurf, den wir jetzt ja die letzten Wochen beobachtet haben, da wird ja jetzt nur ausgetestet und das ist so diese übliche Herzeigung, ich habe einen schöneren Säbel wie du und beide wissen aber noch nicht wirklich genau, wie das einzuordnen.
Es ist so ein bisschen so wie im Kalten Krieg zwischen den Sowjets und den Amerikanern, wo dann nur gezeigt wird, okay, ich zeig dir, was ich kann und dann zeigst du mir, was du kannst.
Das ist im Kapitalmarkt die Standardsituation. Da wird ja auch hauptsächlich geblufft. Also ich glaube ja, dass zum Beispiel der Kapitalmarkt mehr mit Pokerspiel zu tun hat, als mit Wissenschaft. Und eben, ich bin ja überhaupt der Meinung, dass das alles Formen von Kunst sind.
Jetzt kommt wieder der konservative Nico und sagt, okay, ich sehe das alles, aber trotzdem hat doch Amerika noch viele Karten in der Hand in diesem ganzen Spiel.
Selbstverständlich. Ich meine, ich würde ja niemand abraten, jetzt sein Portfolio ganz auf China auszurichten. Aber bitte von 0 auf 20 wäre auch Prozent, wäre ja auch schon, würden alle irgendwann, ne, das ist ja jetzt gar nicht möglich, weil du kannst ja diesen Werten derzeit fast nicht vertrauen, weil sie nicht handelbar sind ohne den Segen Amerikas. Du kannst ja nicht sagen, wenn ich es in New York nicht losbringe, dann verkaufe ich es halt in Hongkong.
Das geht doch nicht, das so weit sind wir noch nicht. Also,
vor allem nicht von Österreich aus und auch nicht von der Schweiz aus oder von irgendeinem europäischen Land. Das ist alles viel zu mühselig und viel zu vorschriftenbehaftet. Aber wenn die das wollen, können die schon dafür sorgen, dass sie sich halt, wenn es nur eine Außenstelle halt in alle Länder bei uns da machen, die halt dann einen Zugang zu unserer Bankenlandschaft haben und dann kann ich das ganz normal, ich meine, wieder sind wir wieder bei meinem Lieblingsbeispiel Sailor, nicht? Woran ist der Sailor groß geworden? Der hat es erlaubt, dass jeder schlichte Raiffeisenkunde, so wie ich, einfach bei seiner burgenländischen Bank Bitcoins indirekt kaufen konnte und nicht diese mühselige Debatte abwickeln musste, um dem Banker zu erklären, er kauft jetzt Bitcoins. Der hat das gar nicht bemerkt. Ich habe ganz normal eine amerikanische Aktie gekauft. Mhm. Und solche Konstrukte können die anderen ja auch machen. Sie machen es nur aus irgendeinem Grund noch nicht, weil sie es vielleicht nicht wissen oder nicht wollen, aber das wird kommen und dann passiert das, was man jetzt gerade auch heute wieder feststellen konnte, nicht? Dann ist auf einmal komischerweise ein ETF weniger in Mode und der andere mehr, dann fließt da Geld ab und dorthin. Und das kann schubartig über viel Geld gehen. Und da, wenn man da mitspielt, kann man unter Umständen bei den Gewinnern sein.
Du glaubst,
das ist die These. Es ist nicht eine Vorhersage, dass ich mir zu wissen anmaße, wie sich die Welt weiterentwickelt. Da bin ich ja zu kleiner Wurm eigentlich.
Du glaubst, dass die Bitcoin-ETFs an Wall Street und Hongkong ein Mechanismus sein könnten von einem Kapitalfluss von Westen in Osten?
Ja, aber es muss nicht immer in Form eines ETFs sein, das wollte ich damit sagen. Es wird vielleicht bald mehr Mode sein, das in Form von Aktien einfach zu machen.
Das chinesische Konzerne wie MicroStrategy eine Bitcoin-Strategie fahren?
Ja, das kann ja irgendein chinesischer Konzern, was immer der gerade tut, erinnert die Nokia, das ist halt schon ein bisschen ein älteres Beispiel, aber daher tut man weniger Tabus verletzen damit. Die waren ja ursprünglich fast aus dem Agrarbereich. Dann haben sie das Phänomen Handy entdeckt und waren vorübergehend dominanter Weltmarktführer. Mhm. Und wo sind sie heute? Wer kennt heute noch Nokia?
Ne? Alcatel.
Oh ja, oder Kodak, bitte.
Aber
Kodak
was ist,
war einmal universal im Filmgeschäft, war nur Kodak.
Weißt du, als die DDR schon vor dem Untergang stand und die Menschen schon zu Hunderttausenden auf der Straße gestanden sind, weißt du, worüber Erich Honecker da geredet hat? Über die Chips, die sein Land produzieren wird. Ja. Der hat geglaubt, die Chips werden sie rausreißen.
Naja, der war da ja auch gar nicht so falsch, aber wie alle alten Herren, das gilt vermutlich auch für mich, hat er nur an seine Träume gedacht. Er muss natürlich schauen, ob seine Mannschaft oder Frauschaft und sein Landl das mitvollzieht, das außerdem noch so läuft, wie es er eben zugelassen hat oder vielleicht sogar verursacht. Aber ich traue ja denen gar nicht so sehr, Politikern, die verursachen sehr wenig. Weil sie machen ja nichts. Sie nutzen ja immer auch nur den Trend. Eigentlich sind Politiker immer Trendfolger. Also in der meiner Sprache, also Kapitalmarktsprache, würde ich die alle als Trendfolge einschätzen. Die schauen, wie läuft der Trend und schauen, ob sie ein bisschen am Trend auf der richtigen Seite
sind. Ich glaube, das stimmt. Ich glaube, da machen die Medien einen ganz großen Fehler, weil sie dann die Politiker für die Verursachung des Trends halten und
ja,
nicht darüber
und
nachdenken.
Ja, weil es halt einfach für uns ist, nicht eine Person und der Putin war es. Also viel einfacher, da brauche ich nicht viel denken. Nicht? Und wenn ich frage, ja, warum kommst du auf das? Ja, dann sagt man, ja, weil das habe ich in der Zeitung so gelesen.
Gut, aber wir machen es in die andere Richtung genauso. Wir sagen auch, der Trump war es. Ja,
natürlich.
Wir tun so, als wäre die amerikanische Regierung eine Person.
Ja, ja. Darum sagen wir eben, der Dollar ist gut, weil wir jetzt gewohnt sind, dass der Dollar gut funktioniert. Das muss ja auch nicht dramatisch sich ändern. Es reicht ja schon, wenn das um ein paar Prozentpunkte sich ändert. Da sind schon solche Summen dann in Bewegung. Und dann muss man halt schauen, wo in welches kleines Töpfchen, da sind wir bei den Denken, wie die Physiker in diesen sogenannten Potentialtöpfen denken. Ja, das sind abgeschlossene Gefäße.
In welchen Topf du dich reinsetzt. Na, so oder du denke, welche Rolle spielt Gold bei alledem?
Na, Gold hat insofern meiner Meinung nach ein Problem. Gold ist relativ stabil, also ist diese berühmte Nachfolgeproduktion im Verhältnis zum dem Dasein.
Stock-to-Flow-Ratio
verändert sich eigentlich relativ wenig beim Gold, weil ja Gold auch nicht in Wirklichkeit nicht wesentlich verbraucht wird. Ein Teil des Goldes wird sehr wohl verbraucht, aber
Es wird teilweise recycelt
ja. Und teilweise wird es aus der Neuschöpfung bedient. Und der Bestand, das ist so wie die Frozen Bitcoins. Das ist ungefähr. Also Gold kann man vergleichen mit Dormant Bitcoins.
Aber was bedeutet das sozusagen für das Finanzsystem oder für das Währungssystem?
Das kann man eigentlich fast wegrechnen. Das ist dann eine Zahl, die zwar in den Köpfen, nicht, da ist jetzt der Unterschied, ob du ein Gleichgewichtsökonom bist, das ist also die jetzt herrschende Lehre, nicht, also es geht immer um Gleichgewichte, oder du bist eher schon auf der dynamischen Seite und sagst, das interessant ist, wie sich die Waage, wie sie gerade schwebt, tut sie gerade nach der Seite oder nach der Seite. Dann ist das Gleichgewicht uninteressant, dann ist der faderste Zustand da. Sondern die Leute, die also am Kapitalmarkt tätig sind, die interessiert ja die Veränderung, nicht die Statik.
Ich frage jetzt konkret, was das Währungssystem betrifft, weil.
Naja, da ist interessant, der Dollar hat vermutlich wirklich seinen. Wenn ich teile deine Ansicht, dass man sich sehr täuscht, weil man glaubt, das wird sehr schnell und der wird sehr stark abstürzen. Das gilt durchaus auch für Europa. Wenn ich immer sage, ja, Europa, das kann furchtbar lange dauern. Aber der Trend ist nicht nach oben, sondern nach unten halt. Und das ist ein Unterschied. Dann ist jetzt die Frage, wie steil wird er? Momentan ist er noch sehr flach, weil man ja irgendwo oben auf dieser Hügelsituation sein.
Es gibt immer wieder es gibt halt immer wieder diese Theorie, dass die Chinesen und die Russen kaufen so viel Gold, um irgendwann einmal auch das ins Währungssystem zurückzubringen. Und ich frage deswegen ganz konkret, weil das auch immer die Idee eigentlich beim Euro war. Ne? Der Euro hat fast 13.000 Tonnen Gold und ursprünglich war die Idee, wir lösen uns los von den Amerikanern und das Gold ist dazu da, damit die Chinesen, die Russen und die Saudis mitkommen. Dann, weil man braucht ja eine gemeinsame Währung, also eine gemeinsame Basis, auf die man vertrauen kann und das kann dann nur Gold sein. Und jetzt frage ich mich, ob der Osten das quasi die andere Richtung tun könnte, dass sie mit das Gold quasi aktivieren und wir dann mitgehen.
Das ist ja schon zu beobachten. Also die westliche dollarbasierte Welt basiert auf Schuldengeld. Also ich generiere Geld, indem ich sage, irgendwer sei mir das schuldig, aus welchen Gründen immer. Meistens sagt man, dass die übernächste Generation ist uns das schuldig. Also man tut einfach den Schuldner sozusagen in die Zukunft definieren. Weil da kann man dann trefflich streiten, wird der zahlen oder wird er nicht zahlen. Kann er zahlen, wird er zahlen. Und dann kann man sagen, ich tue nach gegebenen realen Sachen decken. Und da muss man in Körben denken. Also nicht nur Gold oder nur Öl. Das kann man natürlich dann wieder in Teilmärkte schon zerlegen, wo es halt Spezialisten für das und für das gibt und die auch alle recht gut leben können. Aber im Großen und Ganzen neigen jetzt die BRICS dazu, in Richtung einer Realdeckung zu gehen, also mit Gütern, die jeder braucht,
Rohstoffe,
Rohstoffe, und
Energie,
die
ne?
aber auch verbraucht werden. Und das ist Gold am wenigsten.
Ja, okay.
Da ist man mit Öl, mit Chips, mit allen möglichen gut aufgestellt. Und wenn die mehr in die Richtung, und dann wird man irgendwann sehen, dass diese Schuldtheorie, dass ich das immer weiter in die Zukunft schicke, dass die irgendwann sich totläuft, weil da reißt dann irgendwann das Vertrauen an. Und dann die Anleihe kommt, die erst in 10.000 Jahre zurückzahlbar ist, werden manche Leute sagen, na, die nimm ich da nicht, dann nimm ich da lieber die ölgedeckte
Aber
Papier.
Bitcoin ist auch ein Gegenentwurf zum Schuldgedeckten.
Ja, der Bitcoin basiert ja auch auf Energie. Also der Bitcoin bevorzugt die Urenergielieferanten. Du wirst ja sehen, alle die, hast du es ja selbst gerade genannt, wer ist prädestiniert, in Bitcoin eine große Nummer zu sein? Wenn er will, ist der über Primärenergie, über billige verfügt.
Das ist richtig.
Nicht? Und der noch außerdem aber kein Logistikproblem hat. Norwegen hat ja wenigstens kein Logistikproblem. Die sind ja in einer besonders luxuriösen. Die haben eine gute Anbindung an die Verbraucher in Europa und haben gleichzeitig aber sozusagen eine Monopolstellung auf bestimmte Energieformen fast.
Dass Norwegen jetzt ernsthaft, ich meine, ich muss mal darüber, man muss sich da immer reinschauen, was da in internen Politik läuft, aber wenn Norwegen ernsthaft Bitcoin Mining quasi nicht machen sollte, wäre das die dümmste Entscheidung aller Zeiten, weil die ja schon jetzt nichts anderes machen, als ihre überschüssige Energie quasi zu Geld umzuwandeln. So ist dieser berühmte Staatsfonds ja entstanden. Die exportieren fossile Energie und dann kaufen dann Aktien. Warum sollten sie dann nicht einfach Bitcoin minen?
Ich behaupte, ich bin zwar kein großer Norwegen-Kenner und schon gar nicht Norweger-Kenner oder
Ja.
Norwegerinnen-Kenner, aber die Norweger sind nach meiner Wahrnehmung ein sehr diskret verschlossenes Volk. Die rennen nicht wie die Amerikaner über hier und sagen, wir sind die Größten, und es gibt keinen norwegischen Elon Musk zum Beispiel und keinen Larry Fink und solche Typen. Die sind eher kollektiv stille
Es
Menschen.
gab mit Kjell Inge Rocke
Daher
einen.
sage ich dir, dass die eh meinen werden. Die werden das nur nicht groß herausblasen und werden vielleicht offizielles sogar verbieten und nur mit Leuten geben mit
Ja,
Sondergenehmigung, weil
regulieren, regulieren. Aber es gab
regulieren.
mit Kjell Inge Rocke gab es einen sehr bekannten, sehr reichen Norweger, der schon im letzten, also schon vor 4 Jahren mit Citi und seiner Firma Aker, sich sehr stark auf Bitcoin konzentriert hat, aber dann wieder ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist und jetzt, glaube ich, auch in die Schweiz ausgewandert ist, weil es in Norwegen so hohe Steuern gibt
Ja,
für reiche Menschen.
das kann schon sein, dass sich dort dasselbe abspielt wie mit China, dass eben der Staat sich das unter den Nagel reißt. Übersteuern.
Ist eine Option. Okay, das heißt aber, das ist
Nur
interessant.
brauchen die das eben noch nicht. Die haben ja aus ihren Öleinkünften eh so, wissen eh schon nicht, was damit anfangen soll.
Das ist richtig. Sie, die haben noch keinen Leidensdruck quasi. Aber das ist interessant. Das heißt, das, was du eigentlich beschreibst, wir reden dann nicht von einem. So, jetzt ist es, aber wir gehen am Freitag schlafen und am Montag wachen wir mit einer chinesischen
Nein,
Weltleitwährung auf, sondern
nein,
du
das.
redest von einem undurchsichtigen Prozess mit vielen Schichten, der sozusagen auch nicht in der Zeitung stehen wird, sondern eher so ganz
Nico,
langsam sich dahin zart.
Nico, du hast das erkannt. Genau das ist meine These. Und da lohnt sich's, etwas genauer hinzusehen. Und das ist das, was ich sozusagen für mich in Anspruch nehme. Es beginnt mich einfach dieser Prozess so zu interessieren, dass ich sage, die restlichen paar Jahre, die noch klaren Verstandes bin, werde ich halt damit verbringen, diese Sache zu beobachten und dann verspielt, wie ich heute halt bin, meine Experimente damit zu machen. Also sicher bald werde ich vielleicht einmal bald damit angeben, jetzt habe ich die erste Aktie in Hongkong gekauft. Da wäre ich mich halt freuen wie ein kleines Kind und vielleicht werde ich abstürzen, aber es wird in die Richtung meine Neugierde gehen. Und ich wäre nicht auch der 10-Millionste sein, der jetzt darüber nachdenkt, was denkt denn die Frau Lagarde und was könnte der Larry Fink denken.
Gut, wir denken auch über die nach. Also für die Lagarde weniger, aber...
Ja, das lese ich dann eh in irgendeiner Zeitung, aber da brauche ich nicht so viel nachdenken.
Und die Frage, ob Amerika mit Bitcoin auf das antwortet, das möchte ich jetzt gerne noch mal kurz herausstreichen, weil das sehe ich schon.
Sie werden sicher antworten, überhaupt keine Frage. Es geht ja nur darum, bringen Sie es auch zusammen. Es ist, also wo ich mich schon ein bisschen dagegen wehre, dass man diese Omnipotenz Amerikas so immer so hoch hat. Die sind auch nur Mensch.
Omnipotenz, nein, aber... Sie haben gewisse strategische Vorteile, die man Ihnen nicht absprechen kann. Sie haben
welche sind das?
Ihre Geografie. Ja, das also ist kriegerisch ist es mit Amerika fast unmöglich.
Ja, das würde ich auch schon langsam bezweifeln anfangen.
Aber es ist, also viel besser kann es nicht liegen. Ne? Du hast auf
ja,
zwei
also
Seiten...
Von der Lage schon, aber von der neuen Art der Kriegsführung, wie man sie beobachten kann, bitte, da muss ich jetzt schon sagen, da sollte man doch die Zeitung ab und zu lesen. Es hat das erste Mal in der Kriegsgeschichte einen Angriff gegeben, wo zwischen den Gegnern mehrere tausend Kilometer war. Das hat es bis jetzt noch nie gegeben.
Redest du jetzt Israel-Iran?
Ja. Ja. Und dasselbe bitte kann man natürlich über gewisse Grenzen mit Amerika auch spielen. Das wissen auch die Amerikaner.
Natürlich wissen sie das.
Und das macht ihnen auch größere Kopfzerbrechen, als sie zugeben.
Aber sie haben auch eine sehr gute Demografie.
Und sie können natürlich auch zurückschlagen. Nicht? Also niemand wird leichtfertig sich mit denen anlegen. Was sie aber auch haben, sie haben auch eine gute Demografie, aber sie haben momentan eine schlechte Demokratie. Das wirst, wenn du mit Amerikanern sprichst, wirst du merken, wir haben jetzt große Probleme. Wir wollen weder den einen noch den anderen Präsidenten, weil beide... mängelbehaftet sind, um es einmal vorsichtig auszudrücken.
Ja gut, Sie haben eine schlechte Demokratie, aber sie ist besser als die in China.
Ja, das ist aber eine Geschmacksfrage. Nicht? Wenn jemand sehr, sehr, sehr zentralistisch staatsgläubig ist, dann tut er sich bestenfalls an den Amtstiteln ärgern. Weil wenn der jetzt hieße, ich bin der frei gewählte Präsident von China und wir wissen zwar alle, dass alle Wahlen irgendwie manipuliert werden, ja dann ist das auch bis zu einem gewissen. Also ich bin nicht der Meinung, dass jeder Chinese dieser Auffassung sein wird. Es
also
wird
nein.
Sicher Chinesen geben, dass die sagen, der ist ganz legitim da oben, der Alte.
Nein, also was ich damit nur meine, ist auch ganz neutral betrachtet, ist quasi, dass die...
Und auch in Österreich haben Menschen, die also nicht der Meinung sind, dass wir die optimale Regierung haben. Also auch solche soll es angeblich
geben. Soll es geben, und es gibt auch in Österreich genügend, die so staatsgläubig sind, dass sie auch einer kommunistischen Partei das in die Hand drücken würden. So ist es nicht, aber... Für das internationale Kapital braucht es so etwas wie eine Rechtssicherheit. Und da ist Amerika hat mit seiner Tradition kein Gratis.
Aber an der tut sie gerade sehr kratzen. Auch, wir haben vermutlich auch in den nächsten Jahrzehnten ein juristisches Problem auf der Welt. Warum? Weil sich jene, die diese hehren Regeln alle erfunden haben, jetzt die ersten sind, die sie brechen. Sie tun Fremdenteignung machen, sie tun politisch fundierten Kapitalentzug machen. Das haben diese Leute nicht. Das ist ja nicht grundlos, seit die Russen einfach das Staatseigentum einfach und jetzt sogar offen darüber diskutiert wird, das nicht nur einzufrieren, sondern sich einfach, wie die Europäer gerade anscheinend herumbeschließen in Brüssel, sich das echt unter den Nagel zu reißen, um es gegen den Gegner zu zerschanzen von dem, wo man es her hat. Na bitte, was sollten Sie der Betroffene denken und welche Schlussfolgerung sollten der ziehen?
Ich habe das schon.
Da bin ich natürlich jetzt wieder ein Putin-Versteher.
Nein.
Ich verstehe jeden, der sich beschissen fühlt, dass er sich beschissen fühlt. Das muss ja objektiv gar nicht stimmen, aber er darf sich so fühlen.
Naja, das ist ja
und er wird vor allem, dann drüber nachdenken, wie komme ich aus dieser Falle heraus.
Das ist ja meine zentrale Kritik daran, dass die Europäer vor allem auch bei der Sperrung der russischen Währungsreserven mitgemacht haben, weil das quasi den Euro als neutrale Alternative zum Dollar gekillt hat.
Die Wertegemeinschaft unglaubwürdiger. Wenn man Eigentum als hohes Gut einstuft, dann sollte man sich halt ein bisschen dran halten.
Was und mir das sagt,
einfach locker vom Hocker durchbrechen.
Was mir das sagt, ist, dass sich quasi in diesem, sagen wir mal, neuen Kalten Krieg rund um diese Dinge, die wir jetzt besprochen haben, schon die Fronten bereits klären. Ja. Du hast auf der einen Seite den Westen mit Amerika und Europa. Muss einfach mitmachen, da wird nicht viel gefragt. Ja? Ja. Und auf der anderen Seite hast du den Osten mit China und beispielsweise im Nahen Osten sehen wir das abgespielt, auf der einen Seite Iran, auf der anderen Seite Israel. Kurz bevor es zum Krieg zwischen Israel und Hamas, also vom Angriff der Hamas kam, haben die Saudis auf Vermittlungsbasis, die Saudis und die Iraner können sich ja auch nicht riechen, haben die Saudis mit den Israelis ein bisschen geduschelt, das ist jetzt natürlich auch vom Tisch, ja. Also offenbar eskaliert die Sache schon. Jetzt vielleicht als abschließende Frage zu dieser geopolitischen Folge, müssen wir uns, glaubst du, Sorgen machen, dass das Ganze kriegerisch jetzt einfach weiter eskaliert über die nächsten Jahre und Jahrzehnte, immer größer wird?
Das glaube ich eigentlich nicht, weil man kann ja auch beobachten, dass momentan die Leute, die diese Entscheidungen treffen, das sind die Militärleute eigentlich, denen es ja einmal jetzt die letzten Jahre immer darum gegangen ist, möglichst viel Geld an sich zu ziehen und gar nicht so sehr, das kann man ja fast in alle Länder bewochen, da wurden ja keine Waffen eigentlich gekauft, sonst hätten sie auch das Problem jetzt gar nicht.
Ja, jetzt wird gekauft.
Plötzlich Waffenfabriken, naja, sie wurden ja nicht einmal gekauft, sie planen Waffenfabriken aufzustellen. Ja. Das muss ja noch gar nicht geschehen. Nicht? Also, aber was jetzt herauskommt, es dämmen neue Kriegsformen herauf, die also Immaterialkriege sind, weil sie über Geld und Währung und Enteignungsspiele stattfinden. Aber was du richtig, meiner Meinung nach, jetzt beschrieben hast, dass wir schon wieder so wie im Kalten Krieg fast wieder eine Mauer in Berlin haben. Nur da erinnere ich, und da bricht jetzt wieder der Bitcoiner in mir durch, es gibt neuerdings einen Bohrer für solche Wände und das ist der Bitcoin, den beide in der Hand haben. Und je nachdem, wer gerade Lust hat, Löcher in diese Wände zu machen, wird den Bitcoin dazu verwenden. Und da wissen wir noch nicht, wer da der Geschicktere ist. Da gibt es bei dir die Verdachtlage, dass die Amerikaner wieder die Clevereren sein werden. Und ich werde halt wieder wie üblich sagen, unterschätzt die anderen nicht, das kann ein Fehler sein. Nur weil sie nicht so angeben.
Nee, ich finde es einfach spannend, dass wir quasi mal, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, können wir besser diskutieren. Also das ist ja am Ende des Tages fragt ja uns sowieso keiner.
Aber du hast wirklich fast seherisch ja das richtige Beispiel genommen, Norwegen. Nicht? Norwegen, nicht einmal, in Deutschland gibt es sogar Politiker, die nicht einmal noch wahrgenommen haben, dass Norwegen zu Europa gehört, weil sie anscheinend so wenig und so viel zu Europa immer gehören, wie sie es gerade brauchen. Mhm. Und das werden die auch, wenn sie klug sind, beibehalten. Und auch wir in Österreich machen ja das ähnliche Spiel.
Nur wir würden gerne.
Aber wir sind halt immer etwas noch verspielter als die Norweger, sagen wir so. Da schwanken wir etwas mehr.
Wir haben kein Öl, mit dem
wir... Wir haben aber einen Fremdenverkehr, eine schöne Landschaft und eine hohe Lebensqualität. Viele denken ja so wie wir beide, wir wollen halt gern da bleiben und von da aus unsere Spiele machen.
Warum nicht? Ich meine, bis jetzt hat es auch funktioniert.
Eben.
Peter, das war super spannend. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich währenddessen auf neue Dinge draufkomme. Und ich glaube, das wird für ganz viele, die uns heute zugehört und zugesehen haben, auch so sein. Bis zum nächsten Mal.
Danke, Nico. Und auch für deine faire Diskussionskultur.
Ich bemühe mich immer. Danke dir, Peter.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. fountainhören.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.